Wir haben gestern hier in diesem Podcast über die gesellschaftlichen Folgen der staatlichen Anti-Corona-Maßnahmen diskutiert, vor allem die Folgen für die freiheitliche Demokratie. Aber über allem steht die große medizinische Frage: Wie schlimm ist Covid-19 wirklich? Jeder, wirklich jeder stellt sich diese Frage, auch sämtliche Regierungen, denn kein Politiker, und sei er noch so diabolisch, hinterhältig und machiavellistisch, legt die Wirtschaft seines Landes absichtlich in diesem Ausmaß lahm und dann sicher nicht gleichzeitig in so vielen Ländern. Aber eins wissen wir auch, die Tatsache, dass alle im Gleichschritt laufen oder zu laufen scheinen, ist noch keine Evidenz für Wahrheit. Und auch, dass Wissenschaftler einen großen Chor bilden, oder besser gesagt, dass die Medien uns einen solchen Chor ständig präsentieren, will noch lange nicht heißen, dass das alles stimmt, was da behauptet wird. Aber etwas kommt mir an dieser Sache bekannt vor, und zwar, dass der bloße Zweifel, die zarte Frage, stimmt das denn überhaupt, sofort moralisch sanktioniert wird. Es gibt jetzt böse, zynische Corona-Leugner, so wie es bislang böse, zynische Klimakatastrophen-Leugner und davor eben solche Waldsterben-Leugner gab. Deshalb wollen wir heute bei Indubio genau das thematisieren, und zwar mit ärztlichem Sachverstand. Ich habe zu dieser Diskussion drei approbierte Mediziner eingeladen, die an ganz verschiedenen Orten tätig sind und einander nicht oder kaum kennen. In Lüneburg begrüße ich Dr. Jesko Mattes. Herr Mattes, hatten Sie schon Corona-Patienten in Ihrer Praxis?
In der Praxis noch nicht, aber den Corona-Kontakt muss ich gehabt haben, denn ich habe 4 Tage lang für das hiesige Abstrichzentrum gearbeitet unter Vollschutz, habe von den 400 Abstrichen, die wir in der Zeit gemacht haben, vielleicht etwa die Hälfte selber geleistet und dann auch an den nächsten Tagen Leute wiedergesehen, die dann ihre Kinder brachten und sagten, wir selber sind positiv getestet, jetzt möchten wir es noch für die Kinder wissen. Ich habe dann natürlich immer nachgefragt, wie geht's Ihnen? Und bisher immer gehört, naja, es fühlt sich an wie eine ganz ordentliche Erkältung, nicht viel schlimmer. Ich weiß allerdings auch, dass wir in stationärer Behandlung im Klinikum, ich glaube derzeit 2 Patienten haben, die dort mit einer ordentlichen Lungenentzündung liegen. Das ist so ungefähr meine Kenntnis über den Verlauf hier. In der Praxis also noch nicht.
Außerdem sind zugeschaltet Dr. Gunther Frank in Heidelberg und Dr. Jobst Landgräbe in Köln. Guten Tag in die Runde. Und an Sie, Herr Frank, gleich dieselbe Frage. Praktische Erfahrung mit Covid-19, ja oder nein?
Keine selbst. Aber ich habe mit sehr vielen Kollegen aus den Krankenhäusern gesprochen. Also das Anfluten von Viruspneumonien ist wohl ein besonderes Merkmal von Covid-19.
Herr Landgräbe, Sie haben mir vorhin im Vorgespräch gesagt, Sie würden mir gern die Hand geben. Das geht bloß nicht, weil wir an getrennten Orten sitzen. Aber Sie wollten mir damit signalisieren, dass Sie die offiziellen Maßnahmen für übertrieben halten. Warum?
Anthony S. Fauci, der Herausgeber des renommiertesten Medizinjournals der Welt, The New England Journal of Medicine, hat vor ein paar Tagen geschrieben, dass dies eine normale Grippeerkrankung sei aufgrund der gesamten Datenlage, die wir jetzt haben. Der wissenschaftliche Konsens in der Spitzenmedizin weltweit, wie sie sich in den Spitzenfachjournals abzeichnet, lautet nun, das ist eine normale Virusgrippe mit einer Infektiosität, die vergleichbar ist mit SARS und MERS, aber einer Mortalitätsrate, die vergleichbar ist mit Influenza. Das heißt, das Virus verbreitet sich schnell und unaufhaltsam, bis die Durchseuchung der Population erreicht ist, tötet aber nur genauso viele oder wenige Patienten wie eine Influenza-Grippe. Das ist jetzt der Stand der Forschung, der ja im Moment von den Medien und den Politikern noch nicht zur Kenntnis genommen wird.
Okay, jetzt müsste man sagen, das ist ein Artikel in einem allerdings sehr berühmten Medizinjournal.
Kann man Nein, das so? Sondern wenn man sich Nature Medicine, Lancet und all die anderen führenden Fachzeitschriften anschaut und auch die infektiologischen und virologischen Journals, sieht man überall, dass jetzt der wissenschaftliche Konsens der Spitzenmedizin ist, dies ist ein normales Grippevirus.
Herr Frank.
Also es ist ein Coronavirus und es scheint so zu sein, dass Covid-19 insgesamt keine höhere Mortalität hat. Auch bei der Frage, ob insgesamt mehr Menschen sterben, weil wir, es hieß ja immer, weniger Immunität haben, gibt es eine schöne Homepage, das sind Epidemiologen, die führen die schon seit Jahren, die heißt Euromomo, also Mortalität bezüglich Infektionskrankheiten. Das sieht man an den Ausschlägen der Kurven, dass wir weit unter den Ausschlägen der Grippewellen der vergangenen paar Jahre liegen. Also man hat sich quasi im Blindflug für die maximalste Option des Bevölkerungsschutzes entschieden. ohne Gewissheit zu haben, dass das vielleicht nicht sogar selbst gefährlicher ist als gezielte Isolationen von Risikogruppen und die Gesellschaft im Risiko ausgesetzt des wirtschaftlichen Shutdowns. Also ich glaube, zukünftige Analysten werden die Corona-Katastrophe vor allen Dingen unter diesem Aspekt diskutieren und wie es zu diesem globalen Wahn kommen konnte.
Herr Mattes, Sie haben ja gerade berichtet, dass Sie in diesem Abstrich-Center gearbeitet haben. Wie geht's dazu? Also haben Sie auch verfolgen können, wie viele von diesen Fällen tatsächlich dann positiv waren oder entzieht sich das Ihrer Kenntnis? Und was sind das für Menschen, die da hinkommen? Wie kommen die überhaupt an den Test ran? Wir haben ja x Berichte davon gehört, dass Leute, die getestet werden wollen, weil sie möglicherweise gute Gründe haben, infiziert zu sein, gar nicht einen Termin bekommen und dass sowieso nicht genügend Tests vorhanden sind.
So, also den Hut hier hat das örtliche Gesundheitsamt auf. Die große Testaktion startete hier, nachdem eine Skifreizeit zurückgekehrt war hier. Also Teilnehmer, sowohl eine Lehrerin, soweit ich weiß, und die Schüler an ein Gymnasium hier in Lüneburg, das Johanneum. Und dann waren dort die ersten bestätigten Fälle. Und entsprechend war davon auszugehen, dass in der Schule eben reichlich Kontakt stattgefunden hatte. Dann wurde also die Schule unter Quarantäne gestellt und die Kontaktpersonen, zunächst die unmittelbaren, dann die mittelbaren, dieser Reisegruppe wurden einbestellt ins Abstrichzentrum, das sich an der Rückseite des hiesigen Klinikums befindet. Und ja, wie hat man sich's vorzustellen? Am ersten Tag natürlich eine lange Schlange von Leuten, die dann auch noch die persönliche Distanz von 1,5 Meter einhalten sollten. Dann also wir drinnen in den Abstrichräumen unter Vollschutz, ein Kollege und ich jeweils, die Krankenschwestern unter Teilschutz und draußen eben auch Mundschutz verteilend an diejenigen, die abgestrichen werden sollten. Ja, und wenn Sie mich fragen, erfährt man hinterher was? Nein, nur aus der Presse. Ja, also man ist eingeteilt über die Kassenärztliche Vereinigung als abstreichender Arzt, aber über die Ergebnisse erfährt man auch nur was aus der Presse. Es sollen am ersten Tag, wo wir 188 Leute abgestrichen haben, 20 Positive dabei gewesen sein.
Dann möchte ich doch gleich mal die Gelegenheit nutzen, auf was sehr Wichtiges hinzuweisen. Also im Verband der pneumologischen Kliniken ist eine extrem engagierte Diskussion mit riesigem Verteiler, dass offensichtlich belastbare Erfahrungsberichte vorliegen, dass viele der Viruspneumonien, die ja vor allen Dingen Alte und Vorerkrankte betreffen, viel zu früh beatmet werden, dass viele Corona-Tote dadurch erst ausgelöst werden. Und es die Lungenfachärzte alle voran, Herr Kollege Vosshaar, appellieren an die Anästhesisten, die ja meistens die entsprechenden Abteilungen Intensiv- und Notarzt leiten, bitte, bitte, wenn die Sauerstoffsättigung runtergeht, nicht früh intubieren. Es ist sozusagen fast, man könnte es dramatisch sagen, der Todeskuss. Es ist das Problem, das ist in der Medizin bekannt, das kennen die Kollegen bestimmt auch. Es gibt zwischen den Abteilungen oder auch Fachgebieten immer gewisse Vorbehalte. Das ist auch so ein typisches Revierverhalten, das ist ja menschlich. Es hat aber schon viele Menschenleben gekostet. Berühmtestes Beispiel ist ja Ignaz Semmelweis vor gut 100 Jahren. Ich habe selber mit einem Anästhesisten telefoniert von einer Intensivabteilung und diese Vorbehalte, ja, die Lungenärzte und wir wissen es eigentlich besser. Nein, wir müssen jetzt hier wirklich sachlich diskutieren und diese Botschaft in die Intensivabteilungen reintragen. Bitte intubiert diese Patienten nicht so früh. Und es kann sein, dass die meisten Corona-Toten letztendlich damit dann im Zusammenhang stehen. Also das
jetzt habe ich mal ein paar konkrete
Fragen. Das ist das Drama im Drama.
An die Fachleute. Es ist immer von Beatmung die Rede. Aber was bedeutet Beatmung? Wie funktioniert es genau? Das eine ist ja wohl eine erleichternde Zufuhr von Sauerstoff. Die kann man ja auch zu Hause machen. Also man kennt Leute sogar im öffentlichen Raum. Die Geräte sind mittlerweile transportabel oder sie haben eine Sauerstoffflasche dabei, die dann über eine Nasenbrille den Menschen mit etwas Sauerstoff versorgt, einfach um die Sauerstoffsättigung im Blut zu erhöhen. Wenn wir von Beatmung sprechen, dann ist aber ein narkotisierter Patient gemeint, der intubiert wird. Das heißt,
also Ja, zumindest ein. Also ich habe eine Zeit lang auch auf Intensivstationen gearbeitet und die Entwicklung da ja auch ein bisschen verfolgt. Früher war ja praktisch ein Ateminsuffizienter, also man muss erstmal unterscheiden. Ist jemand noch atemsuffizient, also schafft er es durch seine eigene Muskelarbeit, ja, einatmen, ausatmen und schaffte es aufgrund der Voraussetzungen seiner Lunge, mit Wasser vollgelaufen oder nicht, sage ich jetzt mal ganz laienhaft, noch genügend Sauerstoff in seinem Körper aufnehmen zu können. So, und wenn er es schafft, nennt man ihn atemsuffizient. Wenn er es nicht schafft, also muskulär erschöpft ist oder die Voraussetzungen der Lunge zu viel Wasser im Gewebe es nicht zulassen, dann nennt man das ateminsuffizient. Und früher war die Automatik ateminsuffizient gleich Intubation, also mit Intubation gemeint ein Beatmungsschlauch, der über die Stimmlippe hinweg in die Luftröhre gelegt wird. Das ist aber zwiespältig. Erstens ist es ein Infektionsweg, den du legst, ja, also eine unnatürliche Verbindung von außen nach innen. Ja, zweitens musst du in der Regel mit einem Überdruck beatmen, der eventuell noch höher wird. Das ist also keine physiologische, keine normale Atmung, was übrigens seit Sauerbruch bekannt ist, der die eiserne Lunge erfunden hat, dass eben die Intubationsbeatmung keine natürliche Atmung ist. Und drittens, du musst den Patienten relativ tief schlafen legen. Alle drei Faktoren erschweren dann das sogenannte Weaning, also mit anderen Worten, ihn wieder zu entwöhnen von dieser Beatmung. Das heißt, auf der Papierkosmetik sieht erstmal alles besser aus. Da du ihm aber die muskuläre Arbeit abnimmst und ihn mit Überdruck unphysiologisch beatmest und dazu relativ tief sedieren, also schlafen legen musst, Stichwort künstliches Koma, wird die Entwöhnung dann sehr, sehr schwierig, plus die zusätzliche Infektionsstraße, die du mit dem Beatmungsschlauch gelegt hast. Das sind also zumindest vier gravierende Dinge, die man sich vor jeder Intubation gründlich überlegen sollte. Und das, was jetzt zum Schluss neu gekommen ist, ist die sogenannte non-invasive Beatmung. Die soll besser sein. Vielleicht können die Kollegen noch was dazu sagen.
Ich würde gern eingehen auf das Problem, warum werden so viele Patienten eigentlich zur Beatmung auf Intensivstationen verlegt. Meiner Ansicht nach kann man das in Italien sehr gut sehen. Dort werden sehr viele Menschen hospitalisiert, die früher, mal ganz einfach gesagt, in Frieden im Alters- oder Pflegeheim gestorben sind, weil alle gesagt haben, das ist jetzt das Ende für diesen Patienten und das ist auch gut so. Anscheinend wollen wir in dieser Krisenstimmung, die im Moment herrscht, das nicht mehr so sehen, sondern nehmen praktisch Menschen vom Sterbebett weg, fliegen sie mit dem Helikopter oder fahren sie mit Blaulicht ins Krankenhaus, intubieren sie dort und lassen sie dann dort in einer technischen Umgebung sterben. Aber es ist gar nicht gezeigt, dass für diese Patienten, die ja eigentlich ein Versagen des Immunsystems haben, aus Altersgründen, dass diese Menschen überhaupt profitieren von der Intubation und Beatmung. Das ist gar nicht durch Studien gezeigt, sondern aus meiner Sicht ist das Hyperaktivismus und Machbarkeitsglaube, der eben, wie Sie gerade schon gesagt haben, Herr Frank, viele Menschen wahrscheinlich das Leben kostet oder zumindest Sie das ruhige Sterben zu Hause kostet.
Dr. Landgräbe, genau, eine Frage. Genau. Ist das für Sie die Erklärung des hohen Anfalls von Patientenzahlen in Italien?
Ja, es sind zwei Gründe. Denn der eine Grund, hat sehr schön der Kollege Bagdi, emeritierter Professor für Mikrobiologie von der Universität Mainz, herausgearbeitet. Das ist die höhere Prävalenz von COPD in Italien. In Italien ist die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, eine Schädigung des Lungengewebes, die die Lunge anfällig macht für Infektionen, viel stärker verbreitet als bei uns. Das liegt an zwei Faktoren. Erstens ist die Luftverschmutzung in Norditalien immer noch so wie bei uns in den späten 70er Jahren. Und zweitens, was die Lunge einfach schädigt. Und zweitens ist dort die Quote der Raucher viel höher als bei uns. Das heißt, es sind einfach viel mehr alte Menschen, die eine sehr kranke Lunge haben. Und das führt zu mehr symptomatischen Verläufen von Covid-19. Und dann ist sicherlich auch im Moment durch die allgemeine Hysterie die Tendenz unter den Ärzten, ich sehe es auch an Kollegen, mit denen ich befreundet bin, die einfach ganz kopflos alles, was sie unter die Finger kriegen, ins Krankenhaus überweisen. Das sind die beiden Faktoren, die für die Belastung des Krankenhaussystems, die das erklären. Und der dritte Faktor ist sicherlich auch, dass die Krankenhäuser in Italien chronisch unterfinanziert sind und einen Anstieg der Patienten gar nicht verkraften können.
Es gibt noch eine Möglichkeit, die vielleicht eine Rolle spielt. Es gibt ja eine Untersuchung, das nennt sich European Center of Disease Control, bezüglich der multiresistenten Keime und der Todesopfer in den Krankenhäusern in den verschiedenen Ländern. Das führt ja auch meistens zu Lungenentzündungen. Da ist für Deutschland eine Zahl von ca. 2000 Toten gerechnet worden, in Frankreich 5000, in Italien 11.000. Also da kommt, glaube ich, einiges zusammen, mit dem man diese schrecklichen Bilder, die ja das Ganze auch ausgelöst haben, ich glaube nicht Wuhan hat das ausgelöst, sondern letztendlich, als es dann bei uns war in Italien, hat diese wahnhaften Überreaktionen ausgelöst, und ich glaube, man kann das erklären. Und was Herr Mattes noch gesagt hat, man muss sich das einfach vorstellen, man bringt diese alten Menschen in die Krankenhäuser, dort herrscht Besuchsverbot, die liegen dann in einer Ecke, sterben ohne ihre Verwandtschaft und das ist ein Drama und das alles zeigt, was einen Wahn auslöst, wenn eine Gesellschaft es verlernt hat und wir haben es verlernt, mit Vernunft und Verstand an Herausforderungen heranzugehen.
Also ein zweites großes Problem aus meiner Sicht ist vor allen Dingen auch der eklatante Mangel an Schutzkleidung. Ja, man kann nicht einerseits ein Land irgendwie in den Stillstand manövrieren und andererseits Pflegepersonal, auch häusliches Krankenpflegepersonal, Personal in Seniorenheimen und Krankenhäusern und auch mich als Hausarzt völlig ungeschützt im Regen stehen lassen. Ja, wie soll ich denn den Filter vor dem Krankenhaus, den ich dringend gern darstellen möchte, selber darstellen und leisten? Wie soll ich Patienten daran hindern, sozusagen, die Kliniken zu fluten, wenn ich selber keine Schutzausrüstung habe? Ja, also hier wird paradox gehandelt. Hier wird auch immer wieder versprochen von Seiten der Ministerien. Ja, 4.3., erste gemeinsame Pressekonferenz von Bundesministerium für Gesundheit und Bundesministerium des Innern wird groß angekündigt. Wir sorgen jetzt für die zentrale Lieferung und Verteilung und angekommen ist nichts bisher bei mir in der Praxis.
Und da möchte ich an den Brandbrief des Ärztepräsidenten Reinhardt an Jens Spahn erinnern, der gesagt hat, und das ist immer noch der Fall, dass zum Beispiel mobile Altenpfleger, die also kranke Menschen zu Hause versorgen, immer noch ohne Schutzkleidung unterwegs sind.
Ganz genau so ist es.
Und das ist ein Wahnsinn. Wir legen die Gesellschaft lahm, die Wirtschaft, die das Rückgrat ist einer guten Krankenversorgung, das wird sich schon bald zeigen, und lassen solche Zustände zu. Es ist ein eklatantes Versäumnis. Nochmal, ich kann irgendwo nachvollziehen, dass eine Regierung unter dem Druck der Bilder und der Öffentlichkeit einen Shutdown macht, ja, sagt, wir müssen maximal handeln. Aber wenn, dann muss dieser Shutdown optimal genutzt werden, dass sofort das Ganze beendet werden kann, ohne Risiko für die entsprechende gefährdete Gruppe. Genau das hat man versäumt. Also ich hoffe, das Ganze wird dann auch, wenn der Schaden wirklich mal fühlbar ist, auch ordentlich nachbereitet und die verantwortlichen Fragen dann auch gestellt.
Ich glaube, dass wir hier an einen Punkt kommen in der Diskussion, wo wir sehen, dass die Politikergeneration, mit der wir es hier zu tun haben, nicht daran gewohnt ist, rational mit Krisen umzugehen. In der NZZ war ein Artikel von Gombrich letzte Woche, wo er das Verhalten der Politiker als höchst rational lobt. Natürlich in Unkenntnis der medizinischen Tatsachen. Aber wenn man die medizinischen Tatsachen betrachtet, ist das Handeln extrem irrational. Und das hängt damit zusammen, dass wir eine Politikergeneration haben, die einfach keine Krisen kennt, nicht weiß, wie man damit umgeht und letztlich schwache Nerven hat. Und das wird sich jetzt rächen. Und das wird sich rächen durch wahrscheinlich die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, wir versuchen ja jetzt gerade der Ratio ein bisschen Raum zu verschaffen. Ich wollte Ihnen, Herr Landgräbe, zunächst mal antworten oder nachfragen, weil es gibt ja auch diese schockierenden Meldungen, ich glaube aus Portugal, wo ein junger Sportler im Alter von 14 Jahren gestorben ist und eine Französin im Alter von 16 oder so. Sind das medial aufgebauschte Spezialfälle?
Meiner Ansicht nach, aus meiner Kenntnis der Immunologie, sind das wahrscheinlich Einzelfälle mit subtilen Defekten des Immunsystems, die bisher unbekannt waren. Das Typische ist zum Beispiel ein Komplementdefekt. Das ist ein Defekt in einer Kaskade, die für die Immunreaktion notwendig ist, einer Proteinverknüpfungskaskade, wo dann ein einzelnes Protein, das für diese Kaskade benötigt wird, malformiert ist. Und seltsamerweise wird nur bei bestimmten viralen Infekten diese Kaskade so stark belastet, dass das dann auffällt. Und solche Leute sterben dann auch an Virusinfektionen unerwarteterweise als junge Menschen. Das sind ganz seltene Einzelfälle, das sind im Prinzip Gendefekte, das sind aber keine epidemiologisch relevanten Fälle und ja, es sterben auch vereinzelt junge Menschen, das ist traurig, aber so, das gehört auch zu einer Virusepidemie dazu.
Da zeigt sich übrigens eine weitere Entwicklung unserer Gesellschaft, die sich jetzt fatal auswirkt. Die etablierten Medien sind nicht in der Lage, wissenschaftliche Zahlen in einen Kontext zu stellen. Wenn ich mir die letzten Jahre die Wissenschaftsredaktionen von FAZ, von Spiegel und so weiter anschaue, dann kann man sich nur die Haare raufen. Diese Kollegen haben keine Ahnung mehr von Recherche, von Studien, wie man sie liest und wie man Zahlen interpretiert. Da werden Wissenschaftsbücher des Jahres gefeiert, die in sich alles sind, nur nicht wissenschaftlich. Und das heißt, diese Redaktionen können überhaupt nicht umgehen damit und bringen dann Meldungen, die der Leser auch nicht in Kontext stellen kann. Und dann kommt es zu diesen Einzeldarstellungen von jungen Corona-Fällen, die sterben. wenn ich Auto fahre, sterben auch junge Menschen. Also das kann man alles aufbauschen. Und wir haben einfach das Problem, dass die etablierten Medien und allen voran die Öffentlich-Rechtlichen keine Ahnung mehr haben von einer wissenschaftlichen Auswertung von Daten. Und das ist auch ein Baustein für diese Corona-Katastrophe, die eine wirtschaftliche sein wird und keine medizinische.
Herr Frank, mal eine Rückfrage, weil Sie vorhin ja erklärt haben, dass möglicherweise die invasive Beatmung falsch, das heißt zu früh, zu stark eingesetzt wird. Glauben Sie denn, dass die Kollegen das aus Jux und Dollerei oder aus Dummheit machen?
Das ist alles menschlich. Wer in Krankenhäusern gearbeitet hat, weiß, dass es halt Revierverhalten gibt, wie in jedem anderen Unternehmen auch, und dass es Menschen offensichtlich schwerfällt, etwas Gewohntes, was sie als richtig erachten, zu ändern. Und das ist fatal. Deswegen bewundere ich die Lungenärzte, wie sie sich gerade engagieren. Herr Fosser hat übrigens, da gibt es ein Papier, der Lungenärzte, der hat schon sehr früh, also vor Jahren schon vorgeschlagen, einen Pandemievorrat in Krankenhäusern anzulegen, unter anderem eben auch mit diesen Helmmasken, mit der man dann die nicht-invasive Beatmung gut durchführen kann. Es ist schrecklich zu sehen, dass Kollegen einfach klare Belege für eine falsche Therapie nur zögerlich wahrnehmen. Und das kommt alles jetzt zusammen. Alles kumuliert in diese Situation, in der wir uns hineingeritten haben, obwohl der klare Sachverstand von Anfang an gesagt hat, wir müssen da anders herangehen.
Jetzt mal nur so als Gedankenexperiment. Könnte man sich vorstellen, dass es eine ähnliche Infektionswelle auch schon mal in einer Zeit gegeben hat, die weniger medial vernetzt war und wo das noch gar nicht so in die allgemeine Öffentlichkeit gedrungen ist? Also ich will sagen, die Ärzte in Bergamo hätten gar nicht gewusst, was in Neapel los ist.
Also es gibt ein sehr schönes historisches Beispiel, das ist das Hongkong-Virus von 1968. Das hat im Winter 68-69 in Deutschland schätzungsweise 30.000, 40.000 Tote gekostet. Das war auch, glaube ich, ein Influenza-Virus. Damals hat das niemanden interessiert. Das ist einfach in der allgemeinen Statistik untergegangen, warum. Alle waren beschäftigt mit der 68er Studentenrevolte. Und tja, das Virus ist einfach durch die Population gegangen, wie das jedes Virus tut, hat die Menschen eliminiert, die so ein Virus leider immer eliminiert, und das war's. Und das ist sehr gut vergleichbar. Damals hat kein Hahn danach gekräht.
Herr Mattes, die Patienten, die sich jetzt an Sie als Hausarzt wenden, spüren Sie da eine Panik?
Ich habe eine Panik bisher netterweise praktisch kaum verzeichnen können. Ich habe besorgte E-Mails bekommen, die ich dann auch ausführlich beantwortet habe. Da ja der Kundenkontakt sozusagen in der Praxis durch den weitgehenden Shutdown ja auch zum Erliegen gekommen ist. Ja, also auch ich halte jetzt zunächst mal das ein, was hier verordnet ist, soziale Distanz, nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig, nicht nur auf der Straße, sondern auch nicht bei mir in der Praxis. Das heißt, das Wartezimmer ist nach draußen verlagert in eine lange Schlange. Und wer jetzt hustet, niest oder fiebert, den kann ich am Mangel Schutzmaterialien zunächst mal gar nicht in die Praxis lassen. Also das ist erstaunlich ruhig geworden. Praktisch alle Kollegen handeln so. Panik ist mir selten begegnet. Immer wieder besorgte Rückfragen. Was soll ich denn tun mit meinem Schwiegervater oder meiner Schwiegermutter im Seniorenheim? Ja, wie versorge ich meine Großeltern zu Hause? Das sind also so Fragen, die sehr häufig gekommen sind, und auch Besorgnisse von Arbeitgebern. Wenn jetzt jemand hustete, nieste oder fieberte, ja, können Sie nicht doch mal testen? Haben auch einige Leute das dann privat bezahlt. Derzeit stolze 58 Euro in dem Labor, mit dem ich zusammenarbeite. Aber so ist das jetzt vor Ort erstmal gelaufen. Einerseits sehr ruhig, viel Besorgnis, wenig Panik.
Und Panik bei den Patienten ist das eine. Ich frage mal Sie direkt, gibt ja sicher auch Panik bei den Ärzten. Also glauben Sie tatsächlich, dass es nicht so schlimm ist, wie es ja jetzt zum Beispiel Herr Landgräber und Herr Frank dargestellt haben? Und vor allem gibt es ja dann diese zweite Stufe, wenn es doch anders wäre in einer Situation wie jetzt, sind wir ja alle ein bisschen im Zweifel, und es ist ja auch gut, dass es den Zweifel gibt. Kann man es vertreten, den Leuten dann zu sagen, ja, nehmt es leichter?
Das ist die große Schwierigkeit. Ich will es mal für mich ganz persönlich beantworten. Statistik ist die Magie der großen Zahl. Für mich persönlich, ich bin auch nicht angstfrei. ja, ich bin ein 54-jähriger Mann, ich habe geraucht in meinem Leben, ich habe ein paar chronische Krankheiten angehäuft, also ich bin sicherlich nicht mehr derjenige, der das so ganz auf die leichte Schulter nehmen kann. Ja, und wenn es einen 14-Jährigen und eine 16-Jährige erwischt, ich kenne die Besonderheiten meiner Genetik auch nicht im Detail. Also einen Grund für eine persönliche Entwarnung zu finden, ist immer schwierig, wenn du selbst schon in die Risikogruppe gehörst, sage ich mal ganz salopp. Dann gilt es also vor allen Dingen, dass auch ich mich selbst in der Praxis gut schütze. Und das ist die Sache, wo die Katze sich in den Schwanz beißt, wenn ich die Schutzmaterialien nicht kriege. Aber darauf will ich gar nicht mehr hinaus, sondern Magie der großen Zahl. Gebe Gott, dass es so ist, dass es nur 30.000 oder vielleicht ein bisschen mehr Tote kostet. Dann allerdings sind die Maßnahmen, die wir jetzt erleben, übertrieben und hängen. Also das ist die Erkenntnis für mich.
Diese Frage ist eigentlich eine psychologische. Und Psychologen können sehr gut erklären, wie man Panik schürt und wie der Mensch darauf reagiert. Wenn wir im Panikmodus sind, setzt der Verstand aus. Das ist auch von der Natur so gewollt. Das große Problem ist, dass wir durch, da muss man, glaube ich, fast sogar den Hauptpunkt bei den Medien machen, in Panik versetzt werden. Und dann handelt man irrational. Alle Daten, die wir haben, und wir haben inzwischen genügend Daten, können Entwarnung geben. Wohl bemerkt, wenn wir sagen, nicht schlimmer wie eine mittel- oder schwere Grippe, dann ist das auch schon erheblich. Also wenn wir zum Beispiel 2017 25.000 Todesopfer hatten durch eine Grippe, dann zeigt eigentlich das, wie gefährlich diese Krankheit ist. Aber die Entwarnung ist definitiv zu geben. Also da lehne ich mich definitiv aus dem Fenster raus. Die Daten dazu haben wir, wenn wir sie nüchtern betrachten. Nur das nüchterne Betrachten fällt auch Ärzten schwer. Ja, wenn wir ständig diese Bilder sehen, im Heute-Journal oder Tagesthemen, die völlig unreflektiert einfach diese Horrormeldungen bringen.
Ich möchte was Epidemiologisches hinzufügen. Wenn wir uns die Todeszahlen in Italien angucken und ausrechnen, bei einer Durchseuchung der Bevölkerung mit 60% bis 70% und einer Mortalität von 1 bis 2 Promille, wie wir es von Influenza kennen, haben wir auf dem Höhepunkt der Erkrankung mit 1200 Toten am Tag zu rechnen. Das heißt, wenn es immer heißt, oh, 800 Tote am Tag, also Corona-assoziierte Tote sind ja keine Corona-Opfer, sondern das sind Tote, bei denen man Corona nachweisen konnte, die ja oftmals zum Beispiel an multiresistenten Staphylococcus aureus gestorben haben, wie die Kollegen auch schon betont haben, oder an ihr Stresssyndrom durch Überdruckbeatmung gestorben sind, sind das auch noch keine Zahlen, die mich als Epidemiologen sozusagen erschrecken. Erschreckend wären zum Beispiel 5.000 Tote am Tag in Italien mit einem mittleren Alter von 50. Dann würde ich sagen, jetzt geht der schwarze Tod um sich und hätte selber persönlich Angst. Aber was ich am Anfang gesagt habe, der wissenschaftliche Konsens in der Spitzenforschung der Medizin ist, dies ist eine normale Influenza-ähnliche Grippeerkrankung mit all den Eigenschaften, die wir daher kennen.
Schlussfrage an unser Ärztekonsilium. Welche Vorkehrungen würden Sie gegenwärtig machen? Wozu würden Sie raten?
Ich mache mal als Praktiker den Anfang, frecherweise. Ich würde schon darum bitten, dass in der Öffentlichkeit Schutzmasken getragen werden, sofern vorhanden. Nicht so sehr, um sich selbst zu schützen, aber um andere vor der Tröpfcheninfektion zu schützen. Warum nicht? Die asiatischen Länder machen uns das vor. Warum soll ich andere anhusten, wenn ich selber infiziert bin? Warum soll ich eine Aerosolwolke im Supermarkt hinterlassen, wenn ich dort niese? Ja, also das sehe ich nicht so ganz ein. Und insofern, wer eine Maske hat, der soll sie doch ruhig tragen. Ich sage nochmal, um andere zu schützen, weniger um sich selbst zu schützen.
Herr Frank.
Ja, also ich bin da fast fatalistisch, weil die Big Points werden doch nicht gemacht. Schutz der Risikogruppe. Ja, also das ist doch das Riesenversäumnis. Insofern spielt mein Verhalten in der Praxis eigentlich überhaupt keine Rolle, wenn ich nicht quasi jetzt täglich alte, kranke Menschen besuche. Auch das Verhalten der Öffentlichkeit spielt kaum eine Rolle, weil das Virus ist da und das kommt in die Altenheime, weil die Regierung es nicht hingeschafft hat, nicht die politische Durchsetzungskraft hatte, die Risikogruppen so dezent zu schützen. Insofern,
völlig korrekt.
Ist meine Einstellung eigentlich, wir können uns den ganzen Zinnober sparen. Es hat wahrscheinlich gar keinen Effekt. Keinen entscheidenden Effekt, sagen wir so.
Ich möchte dem beipflichten, ich möchte nochmal sagen, dieses Virus wird wie alle anderen Viren dieser Art 60-70% der Bevölkerung durchseuchen. Wir können jetzt durch den Lockdown das Durchseuchungstempo temporär etwas herabsetzen. Das wird dann aber alles nachgeholt, wenn wir die Maßnahmen aufheben. Auch trotz Anstieg der Temperatur, das hat nur eine relativ kleine Auswirkung. Das Virus wird seinen Weg gehen durch die Gesellschaft durch, bis 60-70% durchseucht sind. Dann haben wir Herdenimmunität und die Basisinfektionsrate sinkt dann unter 1, dann hat sich das Virus totgelaufen, bis das nächste Virus kommt. Und auf dem Weg dorthin werden halt alte und schwache Menschen sterben. Das ist traurig, aber bei jedem Virus so. Deswegen glaube ich, wir könnten jetzt die Maßnahmen wieder aufheben, warten, bis die Bevölkerung durchseucht ist und ganz normal weitermachen. Je länger wir den jetzigen Lockdown aufrechterhalten, desto gravierender und katastrophaler werden dann im nächsten Winter die volkswirtschaftlichen Schäden, und das wird damit einhergehen, dass unter den 10% Ärmsten in Deutschland Menschen erfrieren und auch sterben werden an Krankheiten, die nicht mehr behandelt werden können, weil das Geld fehlt.
Das wird das Gesundheitssystem erheblich zusätzlich belasten, ganz genau so ist es.
Und das wird viel schlimmer sein als alles, was wir jetzt an Toten zu erwarten haben.
Und deswegen auch nochmal der Hinweis, es ist völlig naiv, Wirtschaft gegenüber Gesundheit auszuspielen. Das bedingt sich doch gegenseitig. Habe ich keine funktionierende Wirtschaft mehr, dann wird auch die Krankenversorgung schlechter werden. Das ist doch logisch.
Die ist mangels Materialien jetzt schon praktisch am Zusammenbruch. Ich kriege keine Masken, ich kriege kein Desinfektionsmittel, ich werde keine Gummihandschuhe mehr bekommen. Ja, wie soll ich also eine kleine Operation durchführen, wenn ich keine Gummihandschuhe mehr bekomme?
Ja, in diesem Zusammenhang, vielleicht sind wir dann eigentlich auch mal in der Lage, mal ein bisschen die Rolle der Bertelsmann Stiftung zu hinterleuchten bei dem Privatisierungswahn im Gesundheitswesen, der auch zu diesem Situation letztendlich beigetragen hat.
Dazu dann gern ein andermal. Für heute schließe ich die Sprechstunde und danke den Doktores Gunter Frank in Heidelberg, Jobst Landgräbe in Köln und Jesko Mattes in Lüneburg.